Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Greenwashing und den Fragen, was ist Greenwashing eigentlich genau, wo wird es eingesetzt und worauf muss man achten? Außerdem heute wieder die News direkt am Anfang und ein Poetry Slam am Ende dieser Folge, also bleibt dran!
Greta Thunberg in Schweden zur Frau des Jahres gekürt. Unabhängig voneinander wurde die Klimaaktivistin von zwei schwedischen Zeitungen zur Frau des Jahres erklärt. Das ist Bestätigung dafür, dass das, was ich versuche, einen Unterschied macht, sagte Thunberg über die Auszeichnung. CDU-Politiker kritisieren Merkels Statement. Die Meinungen in der Regierungspartei zu Merkels Lob für die Klimastreiks scheinen gespalten. Der Chef des rechten Flügels der CDU, Werteunion, Alexander Mitsch, halte es für verantwortungslos, wenn die Bundeskanzlerin Demonstrationen, die regelmäßig die Schulpflicht verletzen, pauschal und uneingeschränkt als sehr gute Initiative bezeichnet. Auch aus anderen Kreisen in der CDU gibt es Kritik an Merkels Sichtweise. Schulzeit sei keine Demozeit, so CDU-Bundesvorstandsmitglied Christian Baldauf. Kirchen rufen zu Klimafasten auf. Für christliche Menschen ist seit Aschermittwoch Fastenzeit angesagt. Evangelische und katholische Gemeinden in Niedersachsen und darüber hinaus haben mit klimafasten.de eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit gestartet. Dabei sollen die Kirchen Themen wie Energiehaushalt, achtsam kochen und essen, fairer Konsum, anders unterwegs sein und plastikfreies Leben thematisieren. Nächste Weltklimakonferenz im Dezember in Chile. Die eigentlich in Brasilien geplante Klimakonferenz COP25 wurde nach der Wahl des rechtsextremen klimawandelleugnenden Präsidenten Jair Bolsonaro nach Chile verlegt und soll dort vom 2. bis zum 13. Dezember stattfinden.
Jetzt kommen wir zum Thema dieser Folge, das Greenwashing. Was genau ist das eigentlich?
Unter dem Begriff Greenwashing fällt alles, was als umweltschonender, grüner und natürlicher beworben wird, als es wirklich ist. Das verleiht dem Konzern, der dahinter steht, ein umweltbewussteres und verantwortungsvolleres Image. Laut Wikipedia steht das Green logischerweise für den Umweltschutz oder die Natur und das Washing soll mit Geldwäsche oder sich reinwaschen in Verbindung gebracht werden.
Zusammengefasst: Greenwashing ist eine Marketingstrategie, die Firmen einsetzen, um bestimmte Produkte besser verkaufen zu können. Damit ihr jetzt etwas besser verstehen könnt, wo Greenwashing eingesetzt wird und wie ihr das erkennen könnt, haben wir im Folgenden ein paar Beispiele für euch zusammengetragen.
Beispielsweise in der Drogerie kommt es vor, dass hier versucht wird, mit Produkten, die keine Naturkosmetik sind, sie als solche auszugeben. Das Produkt Palmolive Naturals wird zum Beispiel unter anderem mit Begriffen wie natürlich, mild, aber auch Naturkompetenz und heimische Wiesen angeworben. Dadurch wirkt das Produkt sehr wie Naturkosmetik. Um jedoch wirklich als Naturkosmetik gelten zu können, dürfte es einige seiner Farb- und Konservierungsstoffe nicht enthalten. Auch wirbt das Produkt mit der Aufschrift aus 100% natürlicher Olive. Mal ganz abgesehen davon, dass der Verbraucher eher weniger auf die anderen, teilweise nicht natürlichen Inhaltsstoffe achtet, befindet sich zumindest hier in diesem Produkt der angeworbene Olivenzusatz relativ weit hinten in der Aufzählung der Inhaltsstoffe. Somit ist der Anteil davon auch relativ gering und kommt noch nach dem Anteil an Parfüm. Ein weiteres Beispiel für Greenwashing ist auch der Werbespot von RWE aus dem Jahr 2009. In diesem war ein Energieriese zu sehen, der fröhlich durch die Lande spaziert, Windräder und Gezeitenkraftwerke errichtet, grünen Rasen ausrollt und Wolken beiseite stößt, die den blauen Himmel verdecken. Dabei sprechen die Fakten klar gegen das Bild, das RWE von sich selbst vermitteln zu versucht. Der Anteil erneuerbarer Energien lag 2009 gerade mal bei 2,4%. Hier hätten wir gerne eine aktuellere Zahl genutzt, konnten aber leider keine Zahlen nach 2009 finden. Mittlerweile soll RWEs Anteil an erneuerbaren Energien zwar größer sein, jedoch ist es immer noch einer der Konzerne, der am meisten CO2 in Europa und Deutschland ausstößt und nicht zuletzt auch Schlagzeilen mit der Rodung des Hambacher Forst gemacht hat.
Zusammengefasst: Greenwashing ist eine Marketingstrategie, die Firmen einsetzen, um bestimmte Produkte besser verkaufen zu können. Damit ihr jetzt etwas besser verstehen könnt, wo Greenwashing eingesetzt wird und wie ihr das erkennen könnt, haben wir im Folgenden ein paar Beispiele für euch zusammengetragen.
Fidschi-Wasser ist erstmal nur normales Wasser von den Fidschi-Inseln. Das Wasser ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein gutes Marketing alles ist. Die Firma selbst behauptet, es sei the Earth's finest water, aber in Wirklichkeit ist es eine Umweltsünde. Es wird von den Fidschi-Inseln, die 16.000 Kilometer entfernt sind, importiert. Als Vergleich, von Deutschland nach New York sind es gerade mal 6.000. Aber warum wird dieses Wasser in über 60 verschiedene Länder importiert, wenn es doch eine Katastrophe für das Klima ist? Auf der offiziellen Website des Wassers wird gesagt, dass der nächste Kontinent allein schon 1.600 Meilen entfernt ist. Man wirbt damit, dass das Wasser aus unberührter Natur kommt und damit niemand das Wasser berühren konnte, bevor es abgefüllt wird.
Was meint ihr? Ist das ein nachhaltiges Produkt?
Die durch die lange Reise extreme Umweltverschmutzung ist unnötig. Ein halber Liter kostet dazu noch bei uns 1,79 Euro, während ein Liter Leitungswasser durchschnittlich gerade mal 20 Cent kostet und ein Liter Mineralwasser kostet durchschnittlich zwischen 19 und 50 Cent. Und bleiben wir mal ehrlich, einen großen Unterschied zu herkömmlichem Wasser gibt es nicht. Deshalb gehört es definitiv mit zum Greenwashing.
Eine Variante des nächsten Produkts benutzt jeder von uns täglich, eine Zahnbürste. Die herkömmlichen Zahnbürsten sind aus Plastik, doch es gibt mittlerweile auch plastikfreie Alternativen, wie zum Beispiel Bambuszahnbürsten.
Bambuszahnbürsten bestehen, wie der Name schon sagt, aus Bambus, welches in Asien angebaut wird, da es dort ohne Dünger wachsen kann. In Europa bräuchte man für den Anbau Dünger. Trotzdem wird, wenn auch zu wenig Bambus, in Europa angebaut. Der innenhohle Bambus wird in Asien direkt zu den Zahnbürsten verarbeitet und dann ins Ausland exportiert, da es Platzverschwendung wäre, die bis zu 20 Meter langen Bambusröhre nach Europa zu schicken. Die Borsten sind aus biologischem Kunststoff oder aus Bambusviskose. Das Unternehmen für Bambuszahnbürsten Planet Bamboo gibt an, dass es keine Bambuszahnbürste gibt, die zu 100% kompostierbar ist, da bei der Herstellung immer Chemie verwendet wird und Kunststoff ist zu einem geringen Teil immer dabei. Man kann die Zahnbürsten in den Biomüll werfen, was allerdings nicht optimal ist, da dieser schnell verrotten soll und das tun die Zahnbürsten nicht.
Wie seht ihr das? Sind Bambuszahnbürsten eine nachhaltige Alternative oder vielleicht doch nicht?
Die Bürsten gehören unserer Meinung nach nicht zum Greenwashing, da Bambus ein weitaus grünerer Rohstoff als Plastik ist und sehr schnell nachwächst, bei manchen Sorten zum Beispiel bis zu 1 Meter in 24 Stunden. Zahnbürsten aus Bambus sind ein guter Anfang, aber noch nicht perfekt und auch nicht die Lösung, jedoch tragen sie zu weniger Plastikmüll bei. Ist vielleicht eure nächste Zahnbürste eine Bambuszahnbürste?
Nicht nur bei unseren Alltagsprodukten wird häufig ein falscher Eindruck erweckt, im Personen- und Warenverkehr gibt es ebenso viele Baustellen. Wie kann man sich also klimaneutraler von A nach B bewegen, ohne dabei die Komfortabilität zu verlieren?
Viele Experten legen nahe, dass dieses Ziel jedoch nur zu erreichen ist, wenn wir die Mobilitätskonzepte maßgeblich umstellen. Der Individualverkehr, also Fahrten mit dem eigenen Pkw, dürfen nicht mehr die Regel sein und Städte sollten viel mehr auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Doch vor allem die großen Automobilkonzerne haben ein Interesse, möglichst viele Autos zu verkaufen.
Dabei steht der Klima- und Umweltschutz aber leider nicht immer an erster Stelle. Das hat auch unter anderem der Dieselskandal gezeigt.
Der Skandal um die Manipulation von Dieselfahrzeugen, um gesetzliche Grenzwerte zu umgehen, beschäftigt uns nun schon eine ganze Zeit. Viele Automobilhersteller, unter anderem VW, hatten die Dieselfahrzeuge als besonders sauber und emissionsarm beworben und dabei gelogen. Durch eine Software wurde erkannt, ob sich das Fahrzeug auf einem Teststand befindet. In diesem Fall wurde die Abgasreinigungsanlage eingeschaltet und die Grenzwerte konnten eingehalten werden. Im Normalbetrieb war diese Anlage jedoch zum Großteil nicht im Einsatz. VW hatte zuvor zur Förderung des Verkaufs und der Erhöhung des Marktanteils von Diesel-Pkw in den USA gerade diese Fahrzeuggeneration in großen Werbekampagnen als besonders saubere Clean Diesel beworben. Dass das Verbrennen von Diesel oder Benzin kein wirklich zukunftsträchtiges Konzept ist, wissen heute viele. Als die Technologie der CO2-neutralen Mobilität werden stattdessen oft Elektroautos beworben und verkauft. Ein Elektromotor verbraucht keine fossilen Brennstoffe. Das ist doch super, oder? Ganz so einfach ist es leider nicht, denn schon die Produktion der Fahrzeuge und vor allem der Akkus ist sehr energie- und ressourcenhungrig. Bei einem Neukauf hat das Fahrzeug also schon eine ziemlich negative Klimabilanz. Erst bei einer langen Benutzung kommt es zu deutlichen Vorteilen gegenüber herkömmlichen, benzinbetriebenen Fahrzeugen. Neben der Herstellung ist auch der Treibstoff ein Punkt, den man genauer anschauen sollte. Auch hier unterschlägt das Marketing gern, dass der Strom im Gegensatz zu Benzin nicht völlig grün und ohne Emissionen hergestellt wird. Es kommt auf den Strommix im jeweiligen Land an. In Deutschland stammten 2018 40% aus erneuerbaren Energien, doch macht auch Kohle noch einen großen Teil aus und diese ist nicht gerade klimafreundlich. Unterm Strich kann man sagen, dass Elektroautos durchaus klimafreundlicher sind, erst recht, wenn in Zukunft noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Doch CO2-neutral sind diese Fahrzeuge bei weitem nicht. Wie hoch die Einsparungen genau sind, kommt sehr auf die Art des Autos an. Studien sprechen von 16-72% weniger CO2-Emissionen über einen Lebenszyklus von 150.000 Kilometer. Das war nur ein sehr kleiner Einblick, das Thema ist sehr komplex und vielleicht widmen wir uns in einer kommenden Sendung ausführlicher mit den einzelnen Aspekten. Doch im Hinblick auf Greenwashing und Mobilität können wir mitnehmen, dass es oftmals nicht so schwarz-weiß ist, wie es die Werbung und manche Berichte glauben machen wollen. Es geht um viel Geld und Interessen. Daher ist es wichtig, scheinbar einfache Lösungen zu hinterfragen und zu schauen, was wirklich dahinter steckt.
Nun ist es aber leider so, dass wir nicht jedes Produkt, welches wir tagtäglich benutzen, selbst hinterfragen und überprüfen können. Uns diese Hürde abzunehmen, haben sich eine Vielzahl von Unternehmen zur Aufgabe gemacht. Sogenannte Bio-Siegel findet man heutzutage auf vielen Produkten. Können wir uns also auf diese verlassen?
41% der Deutschen achten beim Kauf von Lebensmitteln auf Siegel. Doch die meisten wissen dabei gar nicht, welche Versprechungen hinter den einzelnen Siegeln stecken. Eins ist sicher, vor dem Hintergrund des Greenwashings sollte man auch Bio-Siegel mit kritischem Blick betrachten. Deshalb möchten wir euch über die verschiedenen Definitionen und Richtlinien aufklären, damit ihr in Zukunft guten Gewissens Lebensmittel einkaufen könnt. Beginnen wir mit dem staatlichen Bio-Siegel, welches es seit 2001 gibt. Dieses Siegel ist uns allen als das sechseckige mit der Aufschrift Bio bekannt. Es steht für die gleichen Kriterien wie das EU-Bio-Siegel, EU-Blatt auf grünem Hintergrund, nach der EG-Öko-Verordnung. Darüber hinaus gibt es noch die Siegel der Anbauverbände, zum Beispiel Demeter, Bioland und Naturland, die eigene Kriterien festgelegt haben, welche die des EU-Biosiegels überschreiten. Diese schließen mit ein, dass der Betrieb komplett ökologisch arbeitet, weniger Tiere pro Hektar erlaubt sind und dass konventionelle Futtermittel gar nicht oder nur in geringem Maße gefüttert werden. Aufgrund dieser strengen Kriterien empfiehlt zum Beispiel der BUND, Friends of the Earth Germany, die Produkte mit Anbauverbandssiegel zu kaufen.
Doch nicht nur Biosiegel versprechen uns Rahmenbedingungen der Herstellung eines Produktes. Bestimmt habt ihr auch schon Begriffe wie kontrollierter Anbau und regional auf Produktverpackungen gelesen. Aber was bedeuten diese Begriffe? Wer kontrolliert denn den Anbau und was genau heißt regional?
Wenn wir kontrollierter Anbau oder regional lesen, sollten wir die Definition dieser mehrdeutigen Begriffe kennen. Was genau Bio und Öko bedeutet, ist seit 1993 geschützt und wer diese Begriffe auf seinen Produkten platziert, muss die Vorgaben der EG-Öko-Verordnung befolgen. Der BUND erklärt, diese schreibt unter anderem vor, den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz und Düngemittel, eine tiergerechte Haltung mit Auslaufmöglichkeiten, ein Verbot von Gentechnik und eine geringe Verwendung von Zusatzstoffen. Außerdem müssen die Produktzutaten zu 95% aus Ökobetrieben stammen. Auch Mindeststandards bei der Tierhaltung müssen eingehalten werden. So sind etwa Tageslicht und Zugang zu einer Außenfläche verpflichtend. Die Tiere haben mehr Platz als in konventioneller Haltung. Kontrollierter Anbau und naturnah klingen zwar vielversprechend, sagen aber wenig aus. So darf jeder diese Begriffe verwenden, denn sie unterliegen keinen gesetzlichen Festlegungen. Also können sich die Hersteller die Definition dieser Bezeichnungen einfach selbst zurechtlegen. Dem kann man also weniger vertrauen. 79% der Deutschen legen laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beim Einkaufen Wert auf die regionale Herkunft der Lebensmittel und verlassen sich dabei wahrscheinlich auf die Aufschrift regionaler Anbau. Aber auch dieser Aufschrift kann man nicht immer vertrauen, denn diese Kennzeichnung ist ungenau, da es keine offizielle einheitliche Bezeichnung für Region gibt. Wenn ihr also wirklich regionale Produkte einkaufen wollt, sind die Wochenmärkte in eurer Stadt oder die Bauern von nebenan, falls ihr auf dem Land wohnt, die einzig vertrauenswürdige Alternative.
Biosiegel sind also eine gute Erfindung und sollten für umweltbewusste Verbraucherinnen immer ein Kriterium des Kaufens sein. Falls ihr euch genauer über die Kriterien informieren wollt, empfehlen wir euch, auf die jeweiligen Websites der Siegel zu gehen bzw. mal einen Blick in die EG-Öko-Verordnung zu werfen. Wir haben in dieser Folge schon das sogenannte Greenwashing behandelt. Aber nicht nur Produkte wollen gerne grün erscheinen, sondern auch ganze Wirtschaften wollen sich damit gerne als grün verkaufen. Wie verhält es sich denn damit?
Wirtschaft muss wachsen, damit es den Menschen gut geht. Darüber sind sich liberale Ökonomen seit Urzeiten einig. Und ihr kennt diese These vielleicht auch aus dem Politikunterricht. Da kommt es denkbar ungelegen, dass die Zahlen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass dort, wo die Wirtschaft wächst, auch die CO2-Emissionen zunahmen. Denn ein höheres Inlandsprodukt heißt mehr Konsum, heißt mehr muss produziert werden, heißt mehr Energie und Ressourcen werden genutzt. Zumindest galt das lange Zeit. Nun können aber nicht einmal die liberalen Ökonomen leugnen, dass der Klimawandel neben den Menschen auch die Wirtschaft gefährdet. Denn Schäden durch Umweltkatastrophen werden bei zunehmender Erwärmung des Klimas auch stark zunehmen. Der viel diskutierte Ausweg aus Sicht der Ökonomie ist das grüne Wachstum. Produktionen sollen ressourcenschonend werden, Energieproduktion CO2-neutral gestaltet und das Wachstum sich in Branchen verlagern, die den Klimawandel nicht weiter anfeuern.
Kritiker mahnen an, grüne Technologien können die notwendigen Anforderungen gar nicht oder zumindest nicht schnell genug erfüllen. Sie argumentieren für eine Ökonomie, die sich langsam vom Wachstumsziel löst. Kann uns das grüne Wachstum also retten? Und heißt Wachstum auch tatsächlich mehr Glück?
Gleich zu Beginn. Die eben gestellten Fragen sind sehr kontrovers und es gibt keinesfalls zufriedenstellende Antworten für alle Sichtweisen. Auch wir maßen uns nicht an, alles durchschaut zu haben. Aber das Thema muss eben diskutiert werden. Deshalb soll dieser Beitrag dafür eine möglichst ausgewogene Grundlage bieten. Ein stabiles Wirtschaftswachstum wird von fast allen Staaten der Welt angestrebt. Politiker können es Wählerinnen und Wirtschaft als ihren Erfolg verkaufen. Und materieller Wohlstand nimmt meist zu. So zumindest die Theorie. In Deutschland wächst die Wirtschaft mit Ausnahme der Krise 2008 seit Jahren beständig. Allerdings kommt davon bei vielen wenig an, was die Empirie belegt. Die Reallöhne, eine Angabe für das verfügbare durchschnittliche Einkommen unter Berücksichtigung des Preisniveaus, steigen seit langem nur langsam oder sinken sogar, obwohl das Bruttoinlandsprodukt zunimmt. Die Frage, wem das Wachstum eigentlich nützt, ist also zumindest in Deutschland durchaus legitim. Lohnsteigerungen gleichen meist nur Änderungen im Preisniveau und Inflation aus, wie die Bundeszentrale für politische Bildung bestätigt. Einkommens- und Vermögensungleichheit nehmen hingegen zu. Auch wird zunehmend hinterfragt, ob ein hohes Einkommen und materieller Wohlstand tatsächlich zu einem glücklicheren Leben verhelfen. Der Think Tank Happy Planet Index hat in einer Studie untersucht, inwiefern sich Lebenserwartung, Ungleichheiten, BIP pro Kopf und gefühltes Glück zueinander verhalten. Zwar schneiden dort westliche Industrieländer gut ab, aber auch in Staaten mit viel schwächeren Wirtschaften geht es den Menschen augenscheinlich gut. Es scheint, dass ab einem gewissen Grundniveau an Lebensstandard zusätzlicher materieller Wohlstand nicht merklich zunimmt. So zumindest die Daten vom Happy Planet Index. Interessant ist auch der Vergleich zwischen gefühltem Wohlstand und dem CO2-Fußabdruck der Staaten. Dort fällt die Bilanz der westlichen Staaten sehr schlecht aus. Bei Betrachtung langfristiger Entwicklungen fällt auf, dass sich Reichtum in Marktwirtschaften mit der Zeit zunehmend ungleicher verteilt. Strategien des grünen Wachstums sehen in der Regel keine Maßnahmen vor, um den effizient entgegenzutreten. Und Untersuchungen deuten an, dass Ungleichheit das persönliche Glück der Menschen in einer Gesellschaft negativ
macht. Uns Wohlstand jetzt also glücklich oder nicht?
Ein Argument für Wirtschaftswachstum als Wohlstandsgarant ist, dass entwickelte Industrieländer Bedürfnisse erfüllen, die den Menschen vorher gar nicht bewusst waren. Was sicherlich richtig ist. Diese These wird beispielsweise vom Nicholas Olten vom Center for Economic Performance vertreten. In einem Artikel zu dem Thema führt er Fernsehen, Flugreisen und andere Technologien als Beispiele für moderne Bedürfnisse an, die die Menschen vorher gar nicht haben konnten. Auch bedeutet eine andere Art des Wirtschaftens eine starke Transformation der Gesellschaft, welche als unnötig diffizil gesehen werden könnte. Von der Gegenseite heißt es dazu unter anderem, dass die Menschen von der immer komplexeren Welt überfordert würden, was sich letztendlich sogar negativ auf das Glück der Menschen auswirke und sie zunehmend von ihrer Umwelt entfremde.
Hier kommt die Urteilsbildung wohl maßgeblich auf das jeweilige Welt- und Menschenbild an. Interessanterweise führt uns genau der Punkt der neuen Bedürfnisse zu einem anderen Teil der Debatte. Wohin fließt das generierte Einkommen aus dem grünen Wachstum?
Der Postwachstumsökonom Nico Pech meint dazu, dass diese zusätzlichen Gelder hauptsächlich in weiteren Konsum flößen und an anderen Stellen neue Emissionen verursachen, womöglich insgesamt sogar die Emissionen erhöhen würden. Beispielsweise, wenn Menschen die Bioprodukte konsumieren und Ökostrom bezahlen, es dafür beim Verkehr locker sehen und weiter Flugreisen nutzen. Das Phänomen wird auch als Rebound-Effekt bezeichnet. Als Beleg wird beispielsweise angeführt, dass in Staaten, in denen das Wachstum hauptsächlich im Dienstleistungs- und Finanzsektor generiert wird, trotzdem durch induzierte Nachfrage der Konsum von produzierten Waren zunimmt. Von anderer Seite wird darauf geantwortet, dass die Politik mit Emissionssteuern oder ähnlichen Maßnahmen dem entgegensteuern müsse. Außerdem könne die grüne Entwicklung den Rebound-Effekt auch überflügeln, so zum Beispiel die Umweltökonomin Karin Holm-Müller, indem auch die zusätzlich produzierten Güter nachhaltig würden.
Auch zentral ist die Frage der Machbarkeit. Können grüne Energie und Co. überhaupt schnell genug unseren gleichbleibend hohen Bedarf abdecken? Wir wollen ja nicht, dass Stromausfälle eine Regelmäßigkeit werden.
In Deutschland könnte tatsächlich an manchen Tagen schon der gesamte Strombedarf durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das Hauptproblem ist aber die Speicherung, da Solar- und Windstrom volatil und nicht ständig verfügbar sind, was jeder von euch täglich erlebt. Die Sonne geht unter, der Wind ist heute stärker als morgen. Speichermöglichkeiten wie Batterien sind derzeit in der Infrastruktur nicht vorhanden und müssen unter großem Energie- und Ressourcenaufwand hergestellt werden, wie ihr vielleicht aus der Debatte um Elektromobilität wisst. Alternativen wie Wasserstoffspeicher haben einen sehr geringen Wirkungsgrad. Das heißt, dass zwischen dem Speichern der Energie und dem Abrufen ein großer Teil verloren geht und nicht mehr nutzbar ist. Zudem wird auch Strom aus Biomasse, für den Nahrungsmittel gebraucht werden und bei dessen Nutzung CO2 freigesetzt wird, als erneuerbar gewertet, was zwar stimmt, aber das Biogas noch nicht nachhaltig macht. Eine stabile Stromversorgung stellen erneuerbare Energien deshalb noch nicht dar.
Unter Betrachtung der Pariser Klimaziele und den Folgen deren Nicht-Einhaltung muss aber klar sein, dass wir nicht einfach unendlich lange warten können, bis neue Technologien das Problem lösen. Entweder gelingt es in den nächsten Jahren oder wir müssen den Strombedarf drastisch senken. Viele Industrienationen haben sich bereits das grüne Wachstum auf die Fahne geschrieben, aber nicht überall sind Maßnahmen dazu erfolgreich.
In Südkorea hat die Regierung 2009 eine Agenda des grünen Wachstums angekündigt. Seitdem haben die Emissionen des ostasiatischen Landes jedoch weiter zugenommen. Wissenschaftler von der Lund-Universität in Schweden haben als Grund dafür die weiter wachsende Wirtschaft identifiziert. In den ersten Jahren hätten sich Emissionen im Energiesektor ebenfalls trotz der Zielsetzung intensiviert. Die Forscher sehen darin jedoch keinen Nachweis für die Unmöglichkeit des grünen Wachstums, sondern kritisieren, dass Südkorea zu nachlässig sei, und wenn es ein grünes Wachstum geben könne, dies mit entschlosseneren Strategien erreicht werden müsse. Ein Beispiel dafür ist in den Augen vieler Schweden. Dort ist das BIP seit 1990 um 53% gewachsen. Die CO2-Emissionen sind jedoch um 233% gesunken. In Schweden gibt es seit 1991 eine CO2-Steuer. Wie auch immer man sich jetzt zu dem Thema verhält, es stehen grundlegende und essentielle Entscheidungen an. Es sei allen ans Herz gelegt, sich dazu eine Meinung zu bilden.
Befürworter wie Kritiker des grünen Wachstums haben eins gemeinsam. Sie haben die dringende Lage erkannt und fordern Maßnahmen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Genau dafür werden am Freitag in über 50 Ländern Menschen auf die Straße gehen. Welche Länder das sind und in welchen Städten in Deutschland gestreikt wird, erfahrt ihr nach dem Poetry Slam.
Meere voller Plastik. Tausende Tonnen CO2, die aus den Schornsteinen riesige Fabriken in die Luft steigen. Riesige Flächen Polareis, die im Meer verschwinden. Mehr als ein halbes Fußballfeld Regenwald, das pro Sekunde abgeholzt wird. Und abertausende Tiere, deren Lebensraum zerstört wird. Das sind nicht irgendwelche zukünftigen Folgen des Klimawandels, nein, das ist die knallharte Realität. Während du diesen Text hörst, zerstören wir Menschen dort draußen unsere Umwelt. Jetzt, genau in diesem Moment. Wir töten Tiere, verpesten die Luft und vermüllen die Weltmeere. Jetzt, genau in diesem Moment. Während du diesen Text hörst, wurden schon über 15 Fußballfelder Regenwald abgeholzt, nur damit wir Möbel, Papier und Palmöl bekommen. Während du diesen Text hörst, sind schon 250.000 Tonnen Polareis geschmolzen. 260.000 Tonnen, 270.000 Tonnen, 280.000, 290.000, 300.000 Tonnen Polareis. Du kannst diese Zahlen nicht stoppen. Sie werden immer weiter wachsen. 330.000 Tonnen Polareis, 340.000 Tonnen. Du alleine nicht, aber vielleicht, wenn wir alle, ich meine so wirklich alle, etwas unternehmen, könnten wir es schaffen. 360.000 Tonnen Polareis. Wenn die Politiker endlich mal richtige Gesetze gegen den Klimawandel erlassen, wenn die Lebensmittelindustrie auch auf nachhaltige Produkte setzt, wenn die Autoindustrie nicht mehr pfuscht, sondern umweltfreundliche Autos baut, wenn wir weniger Plastikverpackungen kaufen und auf recycelte Produkte setzen, wenn wir weniger Flugzeug und Auto fahren, dafür mehr Fahrrad und Bahn, wenn wir alle das in unserer Macht Stehende tun, und es gibt so viele Möglichkeiten, können wir unseren einzigen Lebensraum doch noch retten. 550.000 Tonnen Polareis und 52 Fußballfelder Regenwald. Mehrere Milliarden Plastiktüten verbrauchen allein alle Deutschen im Jahr. Das sind über 14 Millionen Tüten am Tag. 14 Millionen Tüten. Tausende arme Afrikaner produzieren in ihrem ganzen Leben so viel CO2 wie ein einziger reicher Amerikaner. In den ersten 10 Jahren dieses Jahrhunderts haben wir bereits mehr Plastik verarbeitet als im gesamten 20. Jahrhundert. 10-mal mehr Menschen sterben jährlich an den Folgen der Umweltverschmutzung als an Autounfällen. 10-mal mehr. Ja, diese Fakten und Zahlen sind verdammt erschreckend. Aber was hat das denn damit zu tun, dass ich im Supermarkt mal eben eine Plastiktüte kaufe oder dass ich morgens mit dem Auto zum Bäcker fahre? Wenn ich das mache, stört es doch niemanden. Also das eine Mal, das hat auch keine großen Auswirkungen, denken wir und machen es dann einfach. Aber genau diese kleinen Dinge im Alltag machen doch den Unterschied. Denn wir sind nicht die Einzigen, die sich denken, dass es nichts ausmacht. Das tun viel zu viele. Also müssen wir einfach den Anfang machen und den anderen ein Vorbild sein, etwas in unserem Alltag ändern, indem wir uns die unnötigen Fahrten mit dem Auto sparen, indem wir kein Fleisch mehr essen, denn zum Beispiel durch die Produktion von 1 Kilogramm Rindfleisch entsteht so viel CO2, wie durch 250 Kilometer Auto fahren. Indem wir mehr Bio aus der Region kaufen, indem wir die Waschmaschine erst anschmeißen, wenn sie wirklich voll ist, indem wir die Heizung nur dann anschalten, wenn wir sie wirklich brauchen, indem wir Stoffbeutel zum Einkaufen mitnehmen, die wir anschließend wiederverwenden. Jeder muss doch alles tun, was er kann und es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Sie mögen klein und alltäglich scheinen, aber gemeinsam könnten wir doch so viele große Dinge auf der Welt verändern. Mittlerweile sind wir schon bei mehr als 1 Million Tonnen Polareis. 2016 wurde vom Umweltbundesamt eine Umfrage gemacht, wie viel Prozent der Bevölkerung etwas für den Umweltschutz tun. Rund 40% der Befragten bekräftigten zwar, es wichtig zu finden und es sich auch vorstellen zu können, doch nur 15% von ihnen gaben an, wirklich etwas für den Umweltschutz zu tun. Ist das nicht erschreckend? Nicht einmal die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist bereit dazu und von denen, die theoretisch bereit dazu wären, tun es wiederum nur so wenige wirklich. Nur 6% der deutschen Bevölkerung tun wirklich etwas für den Umweltschutz. Das kann doch so nicht weitergehen. Ist uns eigentlich bewusst, was wir damit mit der Erde, unserem einzigen Lebensraum, anstellen? Wir müssen doch alle bereit sein, etwas für den Umweltschutz zu tun. Es sind so kleine Dinge, die alles verändern können, wenn es nur genug machen. 1.600.000 Tonnen Polareis sind, seit wir diesen Text hören, geschmolzen. 1,6 Millionen Tonnen. Also lasst uns jetzt hinausgehen in diese Welt und etwas verändern. Unsere Umwelt schützen, anstatt sie zu zerstören. Klar, alleine können wir unsere Welt nicht retten. Nur wenn wir alle alles uns Mögliche dafür tun, können wir unseren einzigen Lebensraum retten. Unseren noch so wundervollen blauen Planeten.